Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 30. Dezember. Bevor nach dem Weihnachtsfest morgen schon die Silvesterfeierlichkeiten anstehen, nehmen wir uns heute nochmal Zeit zum Innehalten. Zum Innehalten mit Literatur. Wir halten es gewissermaßen wie der portugiesische Dichter Fernando Pessoa, der sagte, Lesen heißt durch fremde Hand träumen. Heute lauschen wir dem Gespräch meiner Kollegin Alev Duan, die die Autorin ihres Buches des Jahres zum Interview eingeladen hat. Identity heißt das Buch. Mitu Sanyal ist die Autorin. Und laut Alev ist dieses Buch passend zum nahenden Silvesterabend ein Feuerwerk. Es beginnt mit einem Skandal. Eine renommierte Professorin ist der akademische Stern am identitätspolitischen Himmel und erklärt als bekennende Person of Color der Welt die Unterschiede zwischen Rassismus, Faschismus und einfacher Diskriminierung. Bis sich herausstellt, dass ihre vermeintlich indischen Wurzeln frei erfunden sind, dass sie sich einer Hormonbehandlung unterwarf, dass sie eigentlich Sarah Vera Thielmann heißt, Deutsche ist und weißer als weiß. Diesen heftigen Skandal stellt die Autorin Sanyal in das Zentrum ihrer Geschichte und strickt identitätspolitische Debatten rund um Zugehörigkeit, Rassismus und Gender da drumherum. Mit viel Wissen und beißender Selbstironie dürfen wir bei der Lektüre und bei diesem Gespräch befreiter denn je über die Blüte lachen, die Identitätspolitik nun manchmal treibt. Alev, du und dein Gast, ihr habt jetzt das Wort.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mitu Sanyal.
Ich grüße Sie.
Frau Sanyal, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns sind, denn Sie haben, aus meiner Sicht zumindest, uns das Buch des Jahres geliefert, Identity. Was für ein Buch.
Darüber freue ich mich natürlich, dass es das Buch des Jahres für Sie ist.
Auf jeden Fall. Identity, Frau Sanyal, ist ja nicht Ihr erstes Buch, sehr wohl aber Ihr erster Roman. Und der hat Sie auch direkt mal auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises katapultiert. Wie überraschend war das für Sie?
Naja, total, weil ich ja vorher noch niemals irgendeinen Literaturpreis bekommen habe, noch nicht mal den Förderpreis der Stadt Düsseldorf für Literatur, noch nicht mal in Jahren, in denen die keinen einzigen Autor, keine einzige Autorin als förderungswert empfunden haben. Die haben denen dann einer Übersetzerin gegeben, was auch ein wichtiger Beruf ist, aber ein anderer Preis. Und dann so als erstes Mal mit dem Deutschen Buchpreis einzusteigen, das war natürlich doch wirklich verblüffend.
Das war auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen, mit dem Sie in die Literaturwelt gestartet sind. Lassen Sie uns doch mal reingehen in das Buch. Es beginnt ja tatsächlich mit einem Skandal. Wollen Sie mal ganz kurz beschreiben, worin dieser Skandal besteht?
Genau, also ich habe eine fiktive Professorin für Postcolonial Studies geschaffen, Saraswati, die als Person of Color, als Aktivistin auftritt, wie er sagt, und dann kommt ziemlich direkt am Anfang des Romans raus, sie ist in Wirklichkeit Sarah Vera Thielmann aus Karlsruhe und sie ist weiß. Und das ist für ganz viele Seiten ein riesiges Problem, aber alle haben unterschiedliche Probleme damit. Und niemand kann so richtig genau sagen, wo jetzt der Betrug drin besteht, aber alle finden es wirklich, wirklich schrecklich. Und ihre Studentin Nivedita geht dann ja zu ihr, um Antworten von ihr zu bekommen. Warum hast du das gemacht?
Der Aufschrei ist in der Tat riesig. Also zum einen innerhalb ihrer Studentinnen und Studenten, von denen sie ja wirklich verehrt wird. Also diese Professorin ist eine Art Rockstar der akademischen Welt, könnte man ja auch sagen. Und der Aufschrei ist riesig, auch im Netz ist er riesig. Die Erregungsnation hat sozusagen eine neue Existenzberechtigung gefunden und arbeitet sich so richtig dran ab. Und dann gibt es ja die Figur, die das so gar nicht erregungswürdig empfindet, nämlich die Protagonistin selbst. Warum findet sie das eigentlich nicht so schlimm, dass alle jetzt sich darüber aufregen, dass sie sich als Person of Color dargestellt hat, es aber gar nicht ist? Warum ist das für sie eigentlich gar kein Problem?
Naja, Also ich glaube, ihr ist natürlich klar, was sie da gemacht hat, aber sie geht halt nicht auf diese Erregungsspirale ein, sondern sie sagt, wieso? Ihr müsst mir überhaupt erstmal erklären, was hier los ist. Und dadurch geraten ja alle, die mit ihr reden, in Erklärungsnot. Also Nivedita sitzt da und Charaswati sagt, ja, aber es gibt keine Menschenrassen. Also kann ich auch gar nicht gelogen haben. Nivedita so, ja, das kann gut sein, aber es ist trotzdem eine Lüge. Und beides ist ja wahr. Und das ist das, worum es mir in dem Buch ging. Also ich habe halt Charaswati mit Absicht als ambivalente Figur angelegt. Und die anderen, die nicht mit ihr reden, die bleiben ja wütend. Mhm. Also es ist halt, Abwertung funktioniert halt am allerbesten, wenn niemand uns gegenüber sitzt, wenn wir sozusagen es ins Internet tippen können. Und dann kann auch so Entmenschlichung und alles sehr, sehr gut funktionieren. Und es sind ja nicht nur ihre Studierenden, die sich darüber aufregen. Ganz, ganz schnell springt die AfD damit drauf und fordert dann, dass nicht nur irgendwie Postcolonial Studies verboten werden, sondern am besten alle Studiengänge mit Studies, Gender Studies, Postcolonial Studies, Media Studies, alles weg damit.
Sie haben gerade etwas total Interessantes gesagt. Wer nicht mit ihr redet, bleibt wütend. Und ich finde, darin steckt ja extrem viel Wahrheit auch über unsere Debattenkultur. Also dieses, wie einfach es eigentlich ist, sich über etwas aufzuregen, wenn man sich ja völlig davor wehrt, mit den Menschen in den Dialog zu treten und zu sehen, wie ambivalent die Welt in der Realität eben ist.
Naja, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Mechanismus von Wut. Also dass man sagt, so, ich nehme jetzt radikal meinen Empathieschwerpunkt zu mir selber zurück. Es ist mir egal, was du denkst. Ich haue jetzt nur auf den Tisch und sage, reicht. Das Problem ist nur, auch Wut, danach muss man sich ja trotzdem irgendwann wieder zusammensetzen. Im Netz ist das aber relativ schwierig. Also nach Entsetzen im Netz kann halt relativ schwer Versöhnung wieder funktionieren. Und deshalb, also es ist halt wie gesagt kein Krimi, ist Charaswati weiß, ist sie braun, aber es ist halt schon eine Frage, was kann danach passieren? Kann es Versöhnung geben? Wenn ja, was wären die Voraussetzungen auch dafür? Weil Versöhnung kommt ja nicht einfach von selber. Was ist auch mit Heilung? Was wären dafür die Voraussetzungen?
An einer Stelle sagt Saraswati zu der Protagonistin, du weißt, dass es ganz schön rassistisch von dir ist, dass meine Hautfarbe einen Unterschied für dich macht. Was macht dieses Argument so fies? Ich finde das nämlich ein sehr fieses Argument, weil man dagegen eigentlich nicht ankommt.
Naja, alle Argumente von Charaswati sind natürlich relativ fies, weil sie ja dieses unglaubliche Wissen hat. Und egal, was Nivedita ihr sagt, irgendwie kann sie nochmal was sagen. Und warum durfte Barack Obama schwarz sein? Warum darf ich nicht braun sein? Nivedita sitzt also wie Barack Obama braun sein. Wieso? Hat eine weiße Mutter, hat im White House gelebt, war auf einer weißen Elite-Universität. Was muss man denn noch machen, um weiß zu sein? Nivedita, aber er sieht schwarz aus und sie, ja, ich sehe doch auch braun aus. Sie, aber du hast es mit Hormonbehandlungen gemacht. Und auch da immer wieder, also sie spielt halt jeden Ball zurück. Das heißt, sie ist halt darin in gewisser Form unerreichbar. Das ist halt das Gemeine daran. Und natürlich ist es nicht ihre Hautfarbe, die einen Unterschied für Nivedita macht. Und das ist ja das Gemeine. Sondern eigentlich ist es ja der Betrug. Und Nivedita argumentiert politisch, aber eigentlich ist es ein privates, ein intimes Problem von, ich habe dir geglaubt, du warst mein Rollenmodell, du hast mir gezeigt, ich kann anders sein. Weil du mir gesagt hast, guck mal, if you can see it, you can be it. Also Charaswati sagt, ich kann so leben, als Inderin kann ich eine andere Rolle ausfüllen als all die Rollenangebote, die du vorher hattest. Ne? Also Inderin, das sind halt diese schweigenden, lächelnden, nickenden Frauen im populären Vorstellungsvermögen. Und dann kommt Charaswati und ist halt wirklich richtig badass. Und das ist genau das, wonach sich Nivedita ja gesehnt hat. Und die hat ja die Erlaubnis gegeben, sie selber zu sein. Denn Niveditas großes Problem ist ja nicht, dass sie Inderin in Deutschland ist, sondern Nivedita ist Mixed Race, ihre Mutter kommt aus Deutschland irgendwie, die Familie kommt aus Polen, ihr Vater kommt aus Indien. Und für diese Menschen ist es halt noch viel schwieriger, weil es halt die eigentlich in der deutschsprachigen Literatur so nicht gibt.
Weil sie durch alle Raster fallen und in keine Schublade so richtig passen.
Genau. Und weil halt ganz lange, also auch als Nivedita, also als irgendwie ihre Mutter mit ihr schwanger war, haben ihr Ärzte noch gesagt, oh, also Mixed-Race-Kinder, die haben nicht Mixed-Race gesagt, die haben ein anderes Wort verwendet, die werden ja später mal Depressionen kriegen und psychisch instabil sein. Das ist ja, also Mischungen sind ganz, ganz schlecht. Und deshalb gibt es das in der deutschsprachigen Literatur einfach nur, wenn dann als so tragische Figuren, die irgendwann Selbstmord begehen. Das stimmt natürlich nicht. Thomas Mann war auch Mixed Race. Irgendwie wissen wir natürlich alle, seine Mutter war Brasilianerin. Weiß natürlich niemand hier. Der hat ganz viel drüber geschrieben. Warum wissen wir das nicht? Weil es automatisch durchs Raster fällt. Das, was nicht sein kann, darf auch nicht sein. Und dann vergessen
weil's
wir
es sofort wieder. Weil es nicht so ernst ist, dass man, oder weil es nicht so eindeutig ist, dass man es ernst nehmen und auch politisch thematisieren muss. Und gleichzeitig ist es etwas, was man nicht so richtig einordnen kann, deswegen ignoriert man es am besten.
Naja, also bei Thomas Mann war es ja sehr ernst. Also die Nazis haben das ja auch wirklich verwendet, um massiv gegen ihn Propaganda zu machen. Also die haben ja ständig über ihn als N-Wort-Schriftsteller und so weiter geschrieben. Also das waren schon existenzielle Probleme, die er damit hatte. Und trotzdem vergessen wir es. Sein Bruder Heinrich Mann hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Zwischen den Rassen über seine Mutter. Vergessen wir auch sofort. Weiß niemand hier.
Kommen wir noch mal auf Identity, Ihr Buch, zurück und auf den Hauptkonflikt zwischen Nivedita und Saraswati, von dem Sie ja sagen, dieser Konflikt ist gar nicht so sehr ein identitätspolitischer oder ein soziokultureller, sondern es ist zunächst einmal ein sehr, sehr zwischenmenschlicher, sozialpsychologischer.
Zwischen den beiden, zwischen anderen Figuren in dem Roman ist es ein politischer, aber Nivedita geht halt wirklich mit gebrochenem Herzen dahin und hofft ja, wenn wir drüber reden, wird sich alles irgendwann als Missverständnis rausstellen. Also wie nach so Beziehungen, wenn man sagt, lass uns nochmal drüber reden. Nein, du willst eigentlich nur, dass es ungeschehen wird. Während Niveditas beste Freundin Oluchi wirklich ein ernsthaftes politisches Problem mit Saraswati hat.
Ich habe eine Frage, also ich habe sehr viele Fragen, aber eine, die sich mir gerade stellt. Die Empörung über diesen Betrug in Anführungsstrichen von Saraswati über ihre Identität, zeigt die nicht sehr genau, dass wir eines zwar immer behaupten, aber scheinbar ja doch nicht richtig verstanden haben. Nämlich, dass Rasse im Endeffekt nicht existiert, sondern nur ein gesellschaftliches Konstrukt ist und also sich eben auch einverleibt oder auch wieder ja abgegeben werden kann.
Also das ist insofern wahr, als wenn man in die Zukunft guckt, ich glaube, dann wird es wahr sein. Also auch dann gibt es ja diesen Begriff Trans-Race, der für Saraswati plötzlich im Internet kursiert und Nivedita fragt sich, hast du den erfunden? Hat sie nicht erfunden, aber Saraswati findet ihn schon ganz prima. Und ich glaube tatsächlich, weil natürlich Race ist ein Konstrukt. Natürlich. Viel mehr noch als Gender. Und Gender ist ja schon ein Konstrukt. Also wird es wahrscheinlich in einer Welt, in der es keinen Rassismus mehr gibt, in der die Wunden von Rassismus geheilt sind, relativ egal sein, als welche Race du dich selber identifizierst, welche Race du bist. Aber, und das ist die andere Sache, Race ist ein Konstrukt, das in der Welt, in der wir jetzt leben, eine ganz große Wirklichkeit hat. Und die Vorwürfe, die Saraswati gemacht werden, haben ja etwas damit zu tun, dass die Welt ist, wie sie ist. Also dass es halt eben nicht viele Professorinnen of Color an Universitäten gibt. Und dann wäre das auch gar nicht so ein riesiges Problem, was die da gemacht hat, sondern dass sie halt nicht ganz die Einzige ist. Also es gibt noch Nikita Davan, aber es sind halt in Deutschland echt sehr, sehr wenige. Und dass es halt deshalb ein so großes Problem ist. Dass halt alle Medien es immer super finden, mit Saraswati zu reden, die immer als Repräsentantin eingeladen wird. Das heißt, eine weiße Frau, die vorgibt, eine Person of Color zu sein, irgendwie hat viel, viel mehr Medienzeit als schwarze Menschen oder als People of Color, was ja nicht ganz ein Zufall ist, weil irgendwie Saraswati weiß halt auch, wie die Regeln sind, ne? Also wie die Medienregeln sind und so weiter. Und wenn das anders wäre, ne? Wenn es mehr wäre, wenn das gerechter verteilt wäre, dann, na gut, irgendwie, dann soll doch jeder, mein Gott, irgendwie die Race sein, die er oder sie will. Irgendwie, das ist mir doch egal, ich gehe da nicht irgendwie nachgucken.
Aber das zeigt ja, dass die Tatsache, dass so viele sich über diesen Identitätsschwindel in Anführungsstrichen aufregen, ja im Endeffekt deswegen so ist, weil sehr viele sie vorher ja so gefeiert haben, weil es vorher diese Lücke gab und endlich da jemand war in den Talkshows, auf den Podiumsdiskussionen, in der akademischen Welt, die sozusagen für die People of Color gesprochen hat. Und dann im Nachhinein zu erfahren, das ist im Endeffekt nur ein trojanisches Pferd in dem Körper einer Person of Color, das ist sozusagen der Grund, weswegen so viele vor den Kopf gestoßen sind und das auch persönlich nehmen.
Genau, also sie war halt die Hoffnungsträgerin darin. Und es ist natürlich im Rückblick so ein bisschen bitter, weil die hat ja ihren Studierenden erklärt, was jetzt wirklich Rassismus ist. Weil die kamen ja mit ganz anderen Vorstellungen dahin und dann die so, okay, prima, jetzt hat uns eine Weiße erklärt, was echter Rassismus ist. Dankeschön. Und das sind die ja ihr Leben lang gewohnt, dass ihnen gesagt wird, nee, eure Erfahrungen sind nicht echt. Wir erklären euch, was wirkliche Erfahrungen sind. Also so ein bisschen wie in den 90er Jahren, wenn ich versucht habe, über Rassismus zu reden, wurde mir gesagt, nee, MeToo, du bist zu betroffen. Du kannst da nicht objektiv drüber reden. Lass mal die Experten drüber reden. Und das waren dann in der Regel weiße Männer. Und deshalb ist das halt auch die Reaktion darauf, dieses, okay, prima, das kennen wir. Und wenn man sich das so ein bisschen historisch anguckt, dann ist das wirklich so, also gerade in Amerika irgendwie war es ja ganz lange so gang und gäbe, dass sich Journalisten, Journalistinnen mal schwarz angemalt haben und dann in die Südstaaten gefahren sind für ein paar Tage und dann ein Buch drüber geschrieben haben über ihr authentisches Erlebnis. Und diese Bücher wurden gelesen und das waren alles politisch motivierte Menschen, die wollten ja auf Diskriminierung aufmerksam machen. Aber diese Bücher wurden gelesen, während Schwarze selber diese Bücher eben nicht, genau, also nicht in demselben Ausmaß gelesen wurden, nicht in derselben Form ernst genommen wurden. Und das ist eigentlich das, was dahinter steht. Nicht, dass es eine wirkliche Essenz gibt, was soll das denn sein? Sondern, dass es halt diese unglaublichen Ungleichheiten gibt, wer darf reden, wer wird gehört, wer wird ernst genommen.
Lassen Sie uns mal von dem Plot ein bisschen sozusagen herauszoomen und uns ein bisschen die Metaebene anschauen. Über Identitätspolitik, worum es ja im Prinzip geht, wird viel geschrieben, gerade in letzter Zeit, auch viel gestritten und debattiert. Und Sie, Frau Sanyal, hätten ja durchaus auch ein Sachbuch darüber schreiben können, haben sich aber für einen Roman entschieden. Und ich habe mich gefragt, ob die literarische Form der einzige Weg war, um überhaupt befreit über dieses Thema zu sprechen?
Also ich glaube für mich definitiv, weil es ging mir ja um diese Vielstimmigkeit. Es gibt, also der Gedanke, ich kann jetzt objektiv sagen, das ist Identität, ist sehr absurd, weil es gibt ja Identitäten nur im Plural. Mir ging es auch darum, dass es verschiedene Stimmen in dem Buch gibt, die unterschiedliche Sachen sagen und alle Recht haben. Mir ging es auch um den Aspekt von Körpern und Zeit, also dass wir, wenn Zeit vergeht, auf bestimmte Themen auch nochmal anders schauen. Mir ging es um den Aspekt von Versöhnung und Heilung, über den ich nur in literarischer Form schreiben konnte. Und Geschichten machen etwas anderes mit mir. Also ich habe ja vorher, wie gesagt, zwei Sachbücher geschrieben und hatte häufig die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich Vorträge gehalten habe, auch wenn man irgendwann alle Argumente ausgetauscht hat, ist trotzdem nicht Verstehen oder irgendwie Wärme und Offenheit entstanden. Das ist ja immer das, womit ich groß geworden bin. Ne? Also Frankfurter Schule, das richtige Argument setzt sich am Ende durch und dann sind alle einer Meinung. Nee, irgendwie das Argument
der längsten. Das erleben wir auch gerade in Sachen Corona sehr deutlich, dass das richtige Argument nicht unbedingt dazu führt, dass alle es verstehen.
Genau, genau, absolut, absolut. Und es dann nur lauter zu wiederholen, macht es nicht besser. Das heißt, man muss Menschen anders abholen. Und eine Form dafür sind halt wirklich Geschichten. Also, dass man plötzlich einen anderen Standpunkt einnehmen kann und man muss den intellektuell nicht richtig finden, aber man kann rausfinden, wie fühlt es sich an, diese Person zu sein. Und dann kann man anders miteinander reden.
Es ist im Endeffekt dann nicht mehr so blutleer und deswegen viel näher und dann auch viel empathiefördernder, wenn man Dinge über Geschichten erzählt bekommt und weniger über Fakten und Zahlen und Argumente.
Ja, und Menschen sind ja immer noch viel mehr. Also in meinem Buch sind sie ja, also Nivedita ist ja noch viel, viel mehr als nur ihre Haltung zu Race oder Identität. Das heißt, wir erfahren etwas über ihr Sexualleben, wir erfahren etwas über ihre Eltern. Das heißt, all das hat sie zu der Person gemacht, die sie ist. Und deshalb reagiert sie auch so, wie sie ist. Und dass wir immer das Gefühl haben, du bist anderer Meinung, also bist du ein schlechter Mensch. Aber an einem anderen Punkt kannst du vielleicht ein ganz toller Mensch sein. Oder. Und dass wir immer Leute sozusagen wie auf ein Argument reduzieren. arbeiten.
Was ich auch interessant finde, ist, dass Sie in Ihrem Buch ein sehr fein austariertes Spiel zwischen Fiktion und Realität treiben. Also zunächst einmal ist ja der Plot einer, den es in ähnlichen Formen auch schon in der Realität gegeben hat, dass insbesondere Akademikerinnen und Akademiker, wobei ich mich jetzt wirklich nur an Frauen erinnern kann, interessanterweise, die sich als...
Nee, es gab auch ganz viele Fälle von Männern. Interessanterweise sind aber die Fälle von Frauen offensichtlich die, die auch noch mal mehr in der Öffentlichkeit plattgetreten werden. Anscheinend müssen die sich noch mal mehr rechtfertigen.
Glauben Sie, dass es solche Fälle jetzt öfter geben kann oder geben wird, dass wir sozusagen konfrontiert sind mit Akademikerinnen oder auch Künstlerinnen und Künstlern, die von sich sagen, dass sie eine Person of Color sind oder eben schwarz oder eben indisch oder was auch immer, und dann kommt heraus, dass sie es vermeintlich nicht sind? Also dass dieses Thema der Transracial-Identitäten eines ist, das uns jetzt öfter begegnen wird.
Ja, definitiv. Aber auch, weil wir mehr über Identitäten reden. Also ich kann mich daran erinnern, wie hart es für mich war, überhaupt über mich selbst als Person of Color oder als irgendetwas zu reden. Also welche irgendwie Berührungsängste ich mit diesem Thema habe. Das heißt, Menschen bezeichnen sich mehr oder labeln sich auch mehr im öffentlichen Raum. Die andere Sache ist, und das ist halt ein sehr spezifisch amerikanisches Problem, deshalb kommen die meisten dieser Skandale ja aus Amerika, dass es da ja Programme gibt, die spezifisch bestimmte Leute fördern. Das heißt irgendwie, es gibt dann ein Kontingent an Jobs, ein Kontingent an irgendwie Stipendien für Schwarze, für irgendwie First Nation Americans und so weiter. Und dann wird es halt auch relativ schnell richtig bitter, wenn Menschen sozusagen auf diesem Ticket reiten und etwas auch wirklich bekommen, was ihnen nicht zugesteht.
Ich muss die eine Frage jetzt auch noch stellen, die man eigentlich immer stellt, wenn man mit Autoren über ihre Belletristik spricht, nämlich wie viel Autorin steckt eigentlich in der Geschichte? Es ist für jeden, der sich damit ja mal auseinandergesetzt hat, müsste ja klar sein, ganz ohne autobiografische Züge, ganz ohne persönliche Geschichten kommt kein Buch vermutlich aus. Bei Ihnen würde ich jetzt ganz gern wissen, sind Sie mehr Nivedita, also die Studentin, die im Dickicht der Identitäten und Zugehörigkeiten sozusagen ihren Platz auf der Welt immer noch sucht, also die Suchende? Oder sind Sie mehr die Professorin, die Saraswati, und haben ihre Suche aufgegeben und sehen Identität als radikale Unbestimmtheit und haben sich damit sozusagen auch ihren Frieden geschlossen?
Das ist so wunderbar, aber ich glaube, diese Frage ist mir noch nie so vorsichtig gestellt worden. Die ist wirklich ja eine wichtige und eine zentrale Frage, aber natürlich, normalerweise wird gesagt, ach, das ist ja ein autobiografisches Buch, und ich sitze immer neben und denke mir so, ich bin nicht 25, ich bin auch nicht Professorin, all das ist mir nicht passiert. Natürlich ist es kein autobiografisches Buch. Ich war ja für den Debütpreis der Lit Cologne irgendwie nominiert, und dann saßen wir zu dritt auf der Bühne, zwei junge deutsche, also weiße deutsche Autorinnen, die über junge weiße Mädchen geschrieben haben, was eindeutig autobiografisch war, und ich war die Einzige, die von der Moderatorin gefragt wurde, das ist ja ein autobiografisches Buch, nicht wahr? Und ich war da so ein bisschen angepisst, weil ich dachte, es gibt mehr als eine von uns. Also bloß weil meine Hauptfigur irgendwie auch einen indischen Vater hat, bin ich das nicht. Aber, und das stimmt natürlich, ich bin ja jede Figur in dem Roman. Also ich bin auch Lotte, die weiße Mitbewohnerin von Nivedita. Ich bin wirklich jede Figur in dem Roman, weil ich glaube, dass ich ansonsten auch nicht wirklich gut über Figuren schreiben kann, wenn ich nicht irgendetwas von mir selbst auch in diese Figur hinein tue. Ja. Es war mir sehr, sehr wichtig, dass ich in Anführungszeichen über Menschen wie uns geschrieben habe, also dass irgendwie im Zentrum meines Romans Mixed-Race-Menschen stehen, weil wir einfach in der deutschsprachigen Literatur zu wenig vorkommen. Deshalb war es mir wirklich ein Anliegen, und das ist auch ganz toll, dass ich unendlich viele Briefe dann immer bekommen habe und E-Mails von Leuten, die mir gesagt haben, endlich fühle ich mich in der deutschsprachigen Literatur repräsentiert. Und gleichzeitig bricht es mir natürlich das Herz, weil es halt ganz über die deutschsprachige Literatur sagt. Also insofern ja, aber, und das ist das andere, es ist kein autofiktionaler Roman, was eine andere Gattung ist. Also wer das erwartet, wird sehr enttäuscht werden. Es ist halt, und ich, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ich habe mir das ausgedacht. Das ist wirklich irgendwie, ich habe Fantasie bewiesen. Es ist viel anstrengender, sich eine Geschichte auszudenken, als über sich selbst zu schreiben.
Das glaube ich.
Gleichzeitig, und das stimmt irgendwie, ich habe ja jedes Buch, was in dem Buch erwähnt wird. Wenn es nicht Stratosvatis Bücher sind, sind echte Bücher, jede Figur des öffentlichen Lebens. Ich habe ganz viele Menschen gefragt, ob sie Cameo-Auftritte in meinem Roman haben. Ganz viele der Tweets sind Spenden von Menschen.
Das ist total interessant. Vielleicht das als kleiner Einschub. Sie haben bekannte Userinnen und User von Twitter gebeten, Tweets zu verfassen für sie, die davon ausgehen, dass dieser Identitätsschwindel in Anführungsstrichen tatsächlich passiert worden wäre. Was würden sie dann dazu twittern?
Genau, und ich dachte, das ist eine super Idee. Also das Internet ist ja so ein vielköpfiges Monster, das kann ich ja gar nicht schreiben. Ich frage die einfach, muss ich das schon mal nicht selber machen? Das war natürlich das Gegenteil der Fall. Irgendwie, dass ich dann irgendwie ganz lange immer erklären musste und irgendwie eine Stunde telefonieren musste, weil die dann so wie, ich soll das jetzt tweeten, aber niemand kennt den Fall, das war gar nicht passiert. Die sind nämlich im echten Internet, im Internet, in dem Buch. Und weil das Buch war ja noch gar nicht da, jetzt wird demnächst die englische Übersetzung erscheinen und dafür will der Verlag halt in Amerika und England Leute noch mit anfragen.
Ach, spannend, okay.
Und das ist halt, das ist ganz toll. Also ich bin auch total froh darüber, dass sie das machen wollen. Also nicht nur, also die behalten natürlich auch ganz viele der deutschsprachigen Tweets drin, also auf Englisch dann übersetzt, aber irgendwie das halt auch da, wie würden Menschen drauf reagieren? Und da gibt es das Buch schon, da gibt es die Übersetzung schon, die können denen was zu lesen schicken. Ich habe Leute angefragt, bevor ich das geschrieben hatte. Das heißt also im Schreibprozess.
Aber das ist doch eine super Idee und das hat sich gelohnt. Also hier an die Hörerinnen und Hörer, man liest da tatsächlich Tweets von einer Fatma Aydemir genauso wie von Ruprecht Polenz. Also das ist in der Tat ein sehr feines Spiel, auch hier wieder zwischen Realität und Fiktion. Und trotzdem weiß ich natürlich, dass Sie gerade auf meine Frage nicht geantwortet haben, an welcher der beiden Protagonistinnen Sie jetzt nun eigentlich näher dran sind.
Naja, an vielen Punkten halt eben an beiden. Also was ich nicht habe, ist Shadaswatis Selbstbewusstsein. Also dieses irgendwie, ich stehe über allem, ich habe alles durchschaut. Aber dieser Blick auf Debatten, also ich bin Shadaswati im Alter halt viel, viel näher als Nivedita. Also dieser Blick auf Debatten, auch auf die Aufregung in Debatten und zu sagen, ja, irgendwie das Karussell dreht sich auch nochmal einen Schritt weiter. Und auch das eine Wichtigkeit hat. Also auch vieles davon, also Shadaswati unterrichtet ja zum Beispiel Love Politics irgendwie. Das ist ein Thema, über das ich auch schon viele Vorträge gehalten habe, über das ich irgendwann mal ein Buch schreiben werde, zu dem ich auch viel forsche. Also auch in Shadaswatis intellektuelles Leben oder auch dieses ihr Bestseller Decolonize Your Soul, da ist natürlich ganz viel meiner Forschung mit reingeflossen.
Verstehe. Das heißt, Sie sind so ein bisschen dazwischen. Sie sind nicht mehr ganz so suchend wie Nivedita, aber eben auch nicht ganz so angekommen wie Saraswati.
Genau, also es wäre ja auch vermessen, irgendwie zu sagen, ich habe noch immer dieselbe Unsicherheit wie Nivedita. Natürlich habe ich die nicht mehr in dem Ausmaß, aber ich identifiziere mich damit. Also ich bin immer wieder überrascht davon, dass ich gar nicht ganz so geworfen bin wie Nivedita, weil das ist halt mein Selbstbild nach wie vor.
Ja, das kann ich gut verstehen. Liebe Frau Sanyal, würden Sie uns vielleicht jetzt mal ein bisschen etwas vorlesen, dass man ein Gefühl für Ihre Erzählsprache auch bekommt und für das, was einen erwartet, wenn man Identity tatsächlich liest und nicht nur uns beiden zuhört, wie wir darüber sprechen?
Sehr, sehr gerne.
Erzählen Sie gerne, was man dazu wissen muss.
Also was man wissen muss, ist, Nivedita hat eine Cousine, die Preeti heißt. Preeti kommt aus Birmingham, hat eine indische Mutter und einen indischen Vater und damit ist sie immer so ein bisschen irgendwie Niveditas heimliche Neid und irgendwie Vorbild, irgendwie Cousine. Und Preeti nennt sie halt immer Kokosnuss, was sehr, sehr schmerzhaft für Nivedita ist. Jedes Leben ist ein Song. Nivedita hatte es irgendwann irgendwo gelesen, wahrscheinlich in irgendeinem Nick Hornby-Taschenbuch und fand es sofort einleuchtend. Sogar die Tatsache, dass sie absolut kein Lied ihres Lebens hatte, brachte diese Überzeugung nicht ins Wanken. Sie wertete sie lediglich als Zeichen dafür, dass sie kein echtes Leben hatte. Zumindest nicht so echt wie all die Leute, die ihr ständig Spotify-Playlisten schickten. Aufrüttelnde Postings über Haftbefehlswichtigkeit für die migrantische Community, trotz seines Sexismus schrieben. Oder wie in einer Geheimsprache über Songzeilen kommunizierten, als wären Gefühle nur Gefühle, wenn sie mit Beats unterlegt waren. Natürlich hörte Nivedita Musik. Schließlich war Musik überall. In ihrer WG-Küche, auf jedermanns und Fraus Handy, auf Shadaswatis CD-Spieler, auf Kalis Lippen. Doch suchte sie nie nach dem einen Lied, das sie in ihrem ersten Sommersemester an der Heinrich-Heine-Uni gehört hatte oder bei ihrem ersten, alles für immer verändernden Sex mit Anish oder bei ihrem ersten, so schicksalhaften wie triumphalen Sex mit Simon. nicht nach dem einen Song, der in einer begrenzten Anzahl von Minuten in der Welt existierte, sondern nach dem Gesang. Ein wenig so wie die Musik der Sphären. Und wenn sie endlich diesen einen großen Gesang fände, würde seine Klangfarbe die Gesamtheit ihrer Handlungen und Gedanken und Gefühle beschreiben. Ein solches Lied konnte es nur in Träumen geben. In Momenten des Einschlafens, wenn die Welt hinunter und der große innere Regler nach oben gezogen wurde. Deshalb war es ein solcher Schock, als sie sich eines Nachts hellwach durch YouTube klickte und plötzlich genau ihr Lied hörte. I am as brown can be. My eyes as black as slows. Sang eine Frau in Niveditas Alter auf einer Bühne, die durch ihre fehlende Coolness und das Alter des Publikums eindeutig als Folk-Festival ausgewiesen war. Nivedita hatte nichts für, aber auch nichts gegen Folk. Sie hatte nur etwas gegen Lügen. Und die Sängerin war as white can be. Und ihre Augen waren blau oder grün, so genau konnte man es in dem Video nicht erkennen. Trotzdem konnte Nivedita nicht aufhören, ihr zuzuhören. I am brisk, I am brisk, I am brisk as can be. I am wild as any doe. Georgia Lewis, The Brown Girl, Child Ballad 295, stand unten über den ungewohnt wertschätzenden Kommentaren. Anscheinend waren Menschen durchaus in der Lage, im Internet respektvoll zu kommunizieren, solange es nicht um Race, Sex oder Homöopathie ging. Und Nivedita schloss aus der Spezifizierung, dass Georgia Lewis die Sängerin war, richtig, The Brown Girl der Song, richtig, und es sich um ein Kinderlied handelte, falsch. Furioses Googeln ergab, dass Francis James Child eine Art Ein-Mann-Gebrüder Grimm gewesen war und im 19. Jahrhundert 305 englische und schottische Balladen gesammelt hatte. The Brown Girl hatte er erst ziemlich am Ende seinem Lebenswerk hinzugefügt, wie einen Nachgedanken. Ach ja, das gibt's ja auch noch, wenn's denn sein muss. Und Brown beziehe sich darauf, dass das Mädchen nicht die lilienweiße Haut einer Lady habe, sondern bei der Feldarbeit von der Sonne verbrannt worden sei, informierte sie die Webseite Mandy Norfolk. Nivedita war empört. Auch die Überraschung-Überraschung-Folk-Community war anscheinend farbenblind und bevorzugte es, Diskriminierung nicht wahrzunehmen, solange ein Lied nicht explizit Racist McRacist Face hieß. Child hatte das Lied in der Blütezeit des britischen Empires eingesammelt. Natürlich kam das braune Mädchen aus den Kolonien. Woher denn sonst? Wochen später fand Nivedita eine Version, in der es sogar einen Namen hatte. Trommelwirbel. Preeti. Sie ist Preeti. Wie ihre Cousine. Und deshalb wollte ihr weißer Geliebter sie auch nicht heiraten. Der rassistische, klassistische, bequeme, bauchnabelzentrierte Feigling. Soweit, so Simon. Doch im Song wurde dieser Lover once so bold alsbald von seinem gebrochenen Herzen dahingerafft und erkannte, dass er ohne sein Brown Girl nicht leben konnte, und zwar nicht im übertragenen Sinn, sondern tatsächlich. Also rief er sie an sein Sterbebett und bat um Vergebung. Und als wäre das alles bis dahin noch nicht unwahrscheinlich genug gewesen, lachte sie ihn aus und tanzte am Ende auf seinem grünen, grünen Grab.
Liebe Frau Sanyal, ich finde, diesem Abschnitt aus Identity bleibt gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich finde, es symbolisiert sehr schön diese Suche nach Zugehörigkeit. Und diese Suche trägt, glaube ich, jeder so ein bisschen in seinem Herzen. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich finde, Sie haben dieser Suche und auch der Komplexität des ganzen Themas sehr, sehr schöne Worte verliehen. Deswegen war Identity mein Buch des Jahres und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie mit mir und mit uns allen hier bei The Pioneer darüber gesprochen haben. Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Vielen Dank, Mitu Sanyal, und vielen Dank, Aleph, dass ihr beide mich und die Hörerinnen und Hörer mitgenommen habt auf diese wundersame Reise. Bei Frau Sanyal bedanke ich mich auch dafür, dass sie mit ihren Gesangseinlagen dieser kleinen Literaturshow einen gebührenden und feierlichen Abschluss bereitet hat. Morgen hören Sie an dieser Stelle eine Liste der wichtigsten 25 Personen des Jahres 2021 aus Sicht unserer The Pioneer Redaktion. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie mir bis dahin auf jeden Fall gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.